Ich freue mich sehr, wieder mit euch heute Gottes Wort mitzuteilen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid und ich freue mich sehr, dass Gott ein guter Gott ist. Wir haben einen erstaunlich guten Gott und der bewegt immer mein Herz, der bewegt Mannschaften, mit denen man gerechnet hat vom Feldweg, wie zum Beispiel, nein, lass mal liegen, rede mal nicht über Fußball, sondern lass uns über Gott reden, das macht viel mehr Spaß, aber ich bin froh über die Ergebnisse der letzten paar Tage. Ich begnüge mich nur mit das reicht mir schon und ich freue mich auch für die Kroaten, das war eine Sensation gestern Abend. Also alle, die Fans sind und begeistert sind, ich freue mich total mit euch. Heute Morgen möchte ich gerne machen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Wir reden seit ein paar Wochen über Gemeinde oder die Gemeinde Leben und Tradition, nicht oder Tradition, weil die Gemeinde Leben und Tradition ist. Und wir haben bereits gesagt, es gibt gute Traditionen, es gibt schlechte Traditionen. Ich möchte jetzt nicht alle vier vergangenen Predigten zusammenfassen, nur sie kurz erwähnen. Wir haben über die Tradition Lobpreis gesprochen, wir haben über die Liebe gesprochen, über Beten und Bibellesen gesprochen. Letzten Sonntag haben wir über diese Tradition Investment gesprochen, hat der Manu schon erwähnt. Wir haben das Thema ganz kurz angekratzt. Ich möchte heute also über das Thema Investment, also Opfern, Geben, dabei sein, kann man monatelang einfach reden und das erzählen, was die Bibel uns eigentlich sagt. Und ich möchte heute einfach weitermachen. Ich möchte gerne weiter im Investment, habe ich das genannt, Teil 2, weitermachen und ich bete und hoffe, dass Gott heute unser Herzen berührt. Letztes Mal haben wir gesagt, Investment ist eine Herzenssache. Und wir haben von dieser Witwe gesprochen, die kam in den Tempel und ihre 2 Pfennige gelegt hat. Und Jesus beobachtet so, wie die Reichen kommen und legen von ihren Überfluss Gold und Geld und alles, was sie nur in der Tasche haben. Und sie haben nochmal 10-fach von dem, was die bereits gegeben haben. Und dann kommt so eine Witwe und schmeißt halt so wie 2 Pfennig drin, 2 Euro von mir aus. Und Jesus beobachtet das Ganze und sagt, hey Leute, lass mich euch hier mal was sagen. Diese Frau hat viel mehr gegeben als allen anderen. Alle gucken, wie bitte? Die 2 Euro, ich habe gerade einen 500er Schein hier geschmissen. Wieso? Ja, weil ihr gegeben habt aus eurem Überfluss. Ihr habt eine Tradition, ihr habt eine Gewohnheit zu geben. Ja, vielleicht hat der eine oder andere so eine Show gemacht, mit seinem Geld gefädelt und das ist vielleicht fallen lassen. Schau mal, wie viel ich hier gebe, dann hebst du, oh ja, weil in den Kasten, sorry Herr, das gehört nicht mehr, das gehört dir. Einfach, dass alle sehen, wie groß die Spinde war. Kennt ihr diese Tricks alle, ja? Ich finde es immer lustig, wenn man manchmal die Kollekte sammeln. Ich weiß nicht, ob jemand das hier macht. Wenn, dann, ich meine dich nicht. Ich meine die nur, die ich unterwegs sehe, okay? Wenn man so wechselt im Opferkorb, so man legt einen 50er und holt 20er raus. Kennt ihr das? Ihr macht das nicht. Das habe ich nur mal unterwegs paar Mal gesehen. Ich finde es lustig. Also gut. Jesus sagt, diese Frau hat viel mehr als allen anderen gegeben. Wieso? Sie hat vom Herzen alles gegeben, was sie hat. Und Jesus sondert diese Frau irgendwo ganz, ganz hoch und er sagt, so müssen wir auch sein. Wenn wir geben, geben wir vom Herzen. Und heute möchte ich dieses Thema ein bisschen vertiefen. Und vorher möchte ich von vornherein sagen, es gibt Sachen, wie wir auch nicht verstehen. Und ich habe es so noch einmal geschaut und habe ein Zitat von einem hochrangigen Mathematiker mitgebracht. Der sagt Folgendes, in der Mathematik versteht man die Dinge nicht, man gewöhnt sich nur an sie. Johann von Neumann, ein Mathematikwissenschaftler, der einiges in der Welt der Mathematik eingeprägt hat, gefunden hat und. Wenn er sowas sagt, ich habe letzte Woche eine Beichte abgelegt und dazu kommen wir später, wie es mir mit Mathematik ging. Ich bin ein Mathematikgenie, aber nur als Zuschauer der Mathematik. Nicht im Machen, ich lasse dich an der Genies dran. Und ich möchte gerne dieses Thema Opfern und Zehnten geben ein bisschen anderes betrachten als letztes Mal. Letztes Mal haben wir ein bisschen so rangeschliffen, ein bisschen rangerochen. Heute möchte ich schauen mit euch, was sagt eigentlich das Alte Testament zum Thema Opfern oder was versteht das Alte Testament unter Opfern und dann ganz kurz im Neuen Testament wieder hinein. Ich werde das nicht alles ausführlich erklären können, die Zeit reicht mir dazu nicht, aber dass wir einen Eindruck von haben. Im Alten Testament gab es mehrere Arten von Opfern, die das Volk Gottes, die Menschen, die an Gott geglaubt haben, die ihm nachgefolgt sind, die haben das einfach gebracht. Lass uns so 4, 5 Stück von denen schauen, die präsentesten. Es gab ein Königssteuer. Nebenan seht ihr die Bibelreferenz dazu. Ihr könnt das gerne abschreiben, fotografieren. Übrigens, die ganzen Predigten, die ich vorhin erwähnt habe, die sind in unserer Mediathek online, connectchurch-ulm.de, ohne Anmeldung und ohne Kosten, könnt ihr das gerne downloaden und gerne auch hören. Die sind sehr gefährlich, die sind lebensverändernd und haben richtig Nebenwirkungen. Deswegen kann ich nur empfehlen. So, es gab ein Königssteuer, die man gewohnt war zu zahlen im Alten Testament. Es gab eine Armenhilfe im Alten Testament. Man hat geopfert und gegeben, um arme Menschen zu helfen. Das war so eine Hilfsleistung. Es gab gezielte Opfer, die man gesammelt hat für bestimmte Zwecke. Dann gab es eine Verpflichtung zum Festmahl zu sammeln. Wir sammeln, damit das Fest gut stattfinden kann und so weiter und so fort. Also da war richtig, Investment war im Alten Testament total angefordert, total gezielt, sozusagen mit gebundener Verwendungszweck, werde ich das heute sagen. Wir investieren für die Fest, wir investieren oder spenden für die, jetzt sehen wir zum Beispiel für die Leviten, die Priester, die tief im Tempel gedient haben und die Opfer dargetragen und gebracht haben und so weiter und so fort. Das war für sie total wichtig, auch für sie sollten auch leben für ihre Arbeit und natürlich, was man auch nicht vergessen darf, die Tempelsteuer. Das gab alles im Alten Testament. Also man musste diese Opfer darbringen als Gottesfürchtiger, als Gottesgläubiger, als einer, der Gottes Wille tun wollte. Das war sozusagen mit inbegriffen, so wie die alle Gesetze, die Gott in Moses gegeben hat und die ganze 10 Gebote und. Das war der Weg im Alten Testament. Ich habe letzte Woche gesagt, das Alte Testament hat nicht aufgehört zu wirken. Allerdings, wir haben eine Veränderung durch Jesus bekommen. Denk mal dran. Jedes Mal, wenn Jesus sagt, die Schrift sagt, war es noch kein Neues Testament. Jesus zitierte ständig und lehrte ständig vom Alten Testament heraus. Also das kann nicht so schlicht sein. Was Jesus aber gemacht hat durch sein Sterben zu uns, er hat uns die Gnade gegeben und nannte uns Kinder und Kinder genießen. Kinder haben Erbrecht. Kinder verhalten sich zu Hause anders wie Sklaven. Kann jemand vielleicht einen Amen dazu sagen? Jesus hat das Alte Testament nicht aus seiner Auswirkung herausgeholt, sondern uns in einen lebendigen Art wiedergegeben, dass es uns nicht mehr wie ein Joch von oben bedrückt, sondern dass es uns einfach durch seine Gnade lebendig macht. Und ich glaube, dass das Alte Testament absolut sowieso der Basis für das Neue Testament und ohne den Alten Testament kann man eigentlich nichts mit dem Neuen Testament anfangen. Allerdings noch einmal, im Neuen Testament hat Jesus möglich gemacht, dass es nicht darum geht, Gesetze zu erfüllen, sondern für ihn zu leben. Aus Liebe zu tun, statt aus dem Muss zu tun. Und dazu kommen wir auch gleich. So, Opfer im Alten Testament, wenn wir dieses Wort so studieren wollen, kommen wir auf diese Art Verpflichtungen hinein. Was sagt aber das Neue Testament zum Thema Opfern? Da redet man über was ganz anderes. Wisst ihr das? Wenn wir im Neuen Testament, und ich sage euch, es gibt viel mehr, ich werde euch nur die präsentesten Sachen kurz zeigen und ihr dürft dann gerne im Studienbibel schauen, in Bibellexikon schauen, dieses Wort Opfer, Altes Testament, Neues Testament, da findet ihr all diese, in diese Ressourcen, alle wichtigsten Ressourcen und Angaben dazu. Im Neuen Testament reden wir von Darbringung an geistlicher Opfer. Unsere Opfer sind geistlich. Wir dienen im Geist. Wir sind geisterfüllt. Und zwar nicht, um stolz zu werden, sondern um zu dienen, um zu investieren. Wir investieren nicht nur im Materiellen, wir sind geistliche Investoren. Und das macht, was ich immer nenne, Vätern und Müttern in Christus. Väter und Mutter in Christus investieren auch geistlich. Väter und Mutter in Christus geben ihre Erfahrung, ihre geistliche Schätze an die nächste Generation weiter. Ihr wisst, ich war vor ein paar Wochen in Miltenberg und habe euch ein Zeugnis von der Kleine erzählt und ich habe eine Gastband mitgenommen, eine Jugendband aus einer befreundeten Gemeinde, wo ich immer wieder Dienste mache. Und ich habe die Jugendband gefragt, da unsere eine heiratet, der andere ist Vater und sind unterwegs. Dann musste ich halt ein Leihprogramm ausdenken. So habe ich eine Jugendband mitgenommen und ich habe sie immer mit Kindern gesprochen. Die sind alle erwachsene Männer und Frauen, 20 plus. Und da sagt mir einer, hey, warum sagst du immer Kinder zu uns? Ich habe gesagt, weil ich euch einfach so liebe, wie ein Vater liebt. Ich finde es genial, wie ihr auf der Bühne steht. Ich finde es genial, wie ihr vorne steht. Und weißt du was, unter uns, ich habe auch eine gewisse geistliche Verantwortung für euch. Ich möchte, dass wenn ihr dieses Wochenende absolviert habt, als Diener auf die Bühne, dass ihr erbaut in eure Gemeinde zurückgeht und was vom Geist mitgenommen habt. Denn ihr seid nicht hier nur, um diese Gemeinde zu dienen. Ihr seid hier auch, um von mir auch gedient zu werden. Ich möchte euch dienen. Ich sage dir, wir hatten Vorbereitungszeiten vor jedem Lobpreiszeit. Und wir hatten Freitagabend einen Gottesdienst gehabt. Samstag, Tagesseminar, 10 bis 16 Uhr. Samstagabend noch einen Gottesdienst. Sonntagabend nochmal Gottesdienst. Und vor jedem, wir hatten eine starke Gebetszeit, Eindrücke gesammelt, füreinander gebetet. Hey, das war Himmel auf Erde, ich sag dir. Und das ist ein geistliches Opfer, das man auch bringen kann. So, geistliche Menschen bringen geistliche Opfer. Ein geistlicher Mensch, der kein geistliches Opfer bringt, ist kein, wie soll ich sagen, was machen wir dann? Wie leben wir? Keine Ahnung. Achso, es geht um geistliche Opfer, es geht um Lobopfer. Und Lobopfer ist nicht nur, ich singe Loblieder. Lobopfer sind Dankopfer. Herr, ich gebe aus Dankbarkeit. Herr, ich gebe mit einer Herzenseinstellung, der sagt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich lobe dich, Herr, weil das, was ich habe, von dir kommt. Ich gebe Lob, Herr, weil du der Ressource bist und du bist der Ursprung für all das, was ich habe und was ich bin. Ich lobe dich, Herr. Das ist ein Lebensstil, Freunde. Lob, Darbringung als Opfer, das ist ein absoluter Herzenseinstellung, ein absoluter Lebensstil für jeden Kind Gottes. Und das bereichert unser Leben absolut. Wenn wir anfangen können, dankbar sein für all das, was uns Gott gegeben hat. Ein weiteres Opferart ist die Wohltaten. Gegenseitige Wohltaten. Wisst ihr, dass das Neue Testament sagt, wer weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, der sündigt schon? Wer gedacht hat, dass Sünde nur Lügen und Stehlen und keine Ahnung was, diese klassische Denkart und Weise, dass wir haben. Nein, die Bibel sagt, wer weiß, Gutes zu tun und es nicht tut, hat bereits gesündigt. So, geistliche Opfer ist auch, oder ein Opfer im Neuen Testament ist auch ein gegenseitiges Wohltaten. Ich bin für dich gerne da. Freunde, wir sind eine Familie und die Familie steht einfach zusammen. Die Familie hält einfach zusammen und ich hätte gerne einfach jetzt eine Stunde über unsere Kultur gesprochen, weil unsere Kultur ist eine absolute Familienkultur. Ein absoluter Zusammenhalt, ein absoluter gegenseitiges Füreinander-Dasein, auch heute noch. Aber ich weiß, ich kann von hier nicht euch alles erzählen, aber ich war diese letzte Woche in Israel, einfach privat bei meiner Familie, weil wir privat zu erledigen hatten. Und da dieser Wert ist mir wieder sowas von bewusst geworden, man vergisst das, man integriert sich in einem anderen Kultur, wo andere Selbstverständlichkeiten herrschen. Und irgendwann mal denkt man so, wie die umgebende Kultur denkt, fühlt, wie man die umgebende Kultur fühlt, verhält sich so, wie man in einem Kultur lebt. Und ich denke, gerade Ausländer können das gut verstehen. Ich weiß es nicht, ob ihr mit dem deutschen Kultur und Hintergrund mich gerade verstehen könnt, aber das macht was mit dem einen. Das ist Integration, das ist dabei sein, das ist okay, das ist Kultur, so leben wir hier. Und irgendwann mal vor lauter Routine, man wird irgendwie wie eingemischt, wie eingebürgert, innerlich auch. Und man denkt und fühlt irgendwie sehr, sehr ähnlich. Und es gab in dieser Woche viele Situationen, wo ich mal gestanden bin und mit meinem Art deutsches Fühlen und Denken schlucken musste. Muss ich das jetzt wirklich hier tun an dieser Stelle? Es ist nicht meine Schuld. Warum soll ich das jetzt hier regeln? Und da hat irgendwie mein Herz, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe ein paar Mal schlucken müssen. Ich habe ein paar Mal nachdenken müssen. Ich habe ein paar Mal, bevor ich impulsiv und extrovertiert was gesagt habe, ich habe einfach mal die Klappe gehalten, was nicht bei mir normal ist. Und ich habe mal nachgedacht. Einmal die Klappe halten ist wirklich nicht verkehrt. Ich habe einfach nachgedacht. Mache ich nicht, sage es nicht. In Deutschland würde ich das so machen, warum soll ich das andere so machen? Und dann ist es mir wieder bewusst geworden, wie wichtig ist das, aneinander Wohltaten zu tun. Ich habe gemerkt, ich habe vielleicht in gewisser Maße etwas investiert, an Mühe, an Kraft, an Gefühle, aber ich habe gesehen, wie viel Segen für anderen dabei entstanden. Wie viel Freude in Herzen manche Leute hineingekommen ist, weil ich mal gedacht habe, okay, ich kann nichts dafür, aber come on, let's do it. Einmal im Gegenteil von dem, was mein Herz sagt. Und ihr kennt meine Story bei Penny, als ich noch in Offenburg war, und das war die dämlichste, was ich getan habe. Ich wiederhole gerne diese Story sehr, sehr gerne, weil das mein Leben geprägt hat und das soll gerne dein Leben auch prägen. Ich war noch Praktikant in Offenburg und ging nach Offenburg zum Pennymarkt und habe dort ein paar Sachen gekauft und war gerade dabei auf der Seite. Ich packe meine Sachen, hinter mir eine Dame, die richtig gut beieinander hat, ein kleines Kind, meine ich, dabei gehabt. However, die war an die Kasse und ich höre nur dieses Ding, 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 Ding. Und ich guck mal so und die Frau hat unter anderem einiges an Schokoladentafeln mitgenommen. Ich dachte, alter Schwede, du, ihr fehlt das noch. Also gut. Die wollte zahlen, blättert in ihr Geldbeutel und stellt fest, ihr fehlen 10 Euro, 10 blöde Euros. Und während ich das Ganze beobachte und meine Sachen noch in Tüten packe, sagt mir der Heilige Geist, Timmy, pack 10 Euro aus und gib's diese Frau. Und ich sage, Timmy, hör auf, du bist so ein St. Martin-Bewusstsein-Mensch. Hör auf, St. Martin zu sein, ja? Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und habe meine Sachen weitergepackt und die Frau blättert nochmal, sagt, hey, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Und ich guck so, nein, die Schokolade, warum soll ich dir die Schokolade zahlen? Das macht dick, das ist nicht gut. Und die ist schon, hat genug, die muss nicht mehr haben. Also ich gebe ihr die 10 Euro nicht und pack meine Sachen weiter. Und während die Frau sagt, okay, sorry, dann lasse ich mal diese Ware hier weg, sagt mir der Heilige Geist noch einmal, gib ihr die 10 Euro. Und ich sage, nein, ich gebe ihr nicht die 10 Euro und fertig aus. Ich dachte, das ist so mein St. Martin-Instinkt in mir. Nein, ich gebe ihr die 10 Euro nicht. Ich habe meine Sachen gepackt, ich bin weg nach Hause gefahren und ich habe angefangen, meine Predigt für den Sonntag vorzubereiten für die Gemeinde dort. Und als ich da anfing, hat es irgendwie Klick gemacht und dann habe ich kapiert, was ich gemacht habe. Ich habe gemerkt, ich habe eine Seele verloren, weil ich weiß, hatte ich ihr die 10 Euro gegeben, hatte ich sie in Gespräch verwickelt und sie gleich in dem Sonntaggottesdienst eingeladen. Sie wäre allein deswegen gekommen und wahrscheinlich hatte sie sich auch dort bekehrt. Aber wegen 10 dreckige Euros habe ich eine Frau verloren und das war sehr dämlich von mir. Hey, das tut weh, wenn ich immer dran denke. Ich weiß es nicht, ob vielleicht jemand anderes diese Frau mal erreicht hat. Keine Ahnung. Aber ich weiß, Wohltaten, geistige Wohltaten, einander helfen, füreinander da sein, auch manchmal für Menschen, die wir nicht kennen, ist von einer extremen Bedeutung. Und ich sag dir eins, mein Freund, wenn eins du an der Kasse irgendwo bei Aldi, Lidl, Kaufland, Marka, wo auch immer du stehst, auch bei Penny von mir aus, wenn du mal dort stehst und der Heilige Geist sagt, schmeiß die 10, 20 Euro raus, dann zögere nicht, haus raus, du gewinnst eine Seele. Hab keine Angst. 10 Euro? Hey, wie okay, ich war Praktikant, ich habe nach jedem Euro gucken müssen, ja. Wenn man ein paar hundert Euro im so ein Taschengeld verdient im Monat, das ist schwierig. Aber ich sag dir, das hat wehgetan damals. Weiterhin reden wir von einer leiblichen Hingabe. Redet die Bibel von einer leiblichen Hingabe. Hey, wir sind dabei, wir geben uns hin, nicht nur im Wort, sondern auch im Tat. Wir sind integriert, wir leiten eine Connect Group, wir sind dabei im Lobpreis, wir sind dabei bei was weiß ich, was auch immer wir hier machen, Kinder, Jugend, Ranger und so weiter und so fort, beim Lobpreis, beim Technik. Wir sind dabei, wir geben auch unsere Leiber hin, wir geben unsere Zeiten, wir investieren uns hin. Das davon redet die Bibel. Also wenn wir im Opfer vom Neuen Testament reden wollen, das gehört alles dazu. Und das ist ein Teil von einem ganz, ganz großen Bild. Letzte Woche habe ich das hier gezeigt und habe euch eine Beichte abgelegt. Ich war sehr schlecht in Mathe. Das heißt schlecht. Ich war gerade so, dass ich durchkam bis zum Abi. Und das war nicht immer so mein allerlieblingsfach. Und deswegen sieht man, was man hier sieht. Ich habe letzte Woche gesagt, Gott verlangt uns die 10%. und wir haben die ganze dicke 90%, mit denen kann man alles machen, was wir machen wollen. Er möchte ganz nur die 10%. Und ich habe aber gesagt, dass die 10% viel größer ist in ihrer Wirkung als die ganze 90%. Und heute dachte ich mir, und ich verrate euch auch sehr gerne, warum, das Geheimnis dahinter. Ich habe einen Spaziergang gehabt vor ein paar Tagen, und während meinem Spaziergang lief mir meine letzte Predigt in den Kopf noch einmal. So, was ich euch alles erzählt habe. Das läuft bei mir jeden, also jetzt heute Nacht, ich weiß, wenn ich gehe, das Erste, was ich träume, ist diesen Gottesdienst. Immer so. Und irgendwann mal in ein, zwei Tagen, wenn ich spaziere, wenn ich irgendwas mache, pumpe auf die Maschinen wieder, dann läuft die Predigt noch einmal in meinen Kopf und dann inspiriert mir der Heilige Geist noch einmal. So, ich spaziere so und dann kommt mir dieses Bild vom 10 und 90%. Die 10 ist größer als die 90%. Und während ich so nachdenke, kommt mir Folgendes im Kopf. Die 90% öffnen unsere Geldbeutel. Die ermöglichen, dass wir sehr viel tun, was wir tun können. Mehr Geld ermöglicht mehr, ist es nicht umstritten? Okay, ist nichts gegen Geld. Mehr Geld ermöglicht mehr. Ganz einfach. Aber diese 90% öffnen unser Geldbeutel. Vielleicht mehr Kleider, vielleicht mehr Schuhe, vielleicht mehr Taschen, liebe Damen, oder mehr Schminke. Mehr Essen im Restaurant, mehr von was auch immer. Das machen diese 90%. Sie öffnen unser Geldbeutel. Jetzt pass auf, das kann dein Leben verändern. Die 10% öffnen den Himmel. Halleluja. Die 90% öffnen unser Geldbeutel. Die 10%, so, während ich spazieren bekomme, hörst du so eine Gottesstimme mit so einem Satz und denkst, Halleluja, Herr, du bist gut. Die 10% öffnen den Himmel. Ist das nicht gut? Und da Gott derselbe ist, der auch in der Malachi-Zeit gesagt hat, hey, prüft mich und schau, ob ich nicht der wunderbare, treue Gott und lasse jeden Segen zu euch aus dem Himmel fließen. Ich sage dir, das öffnet den Himmel. Ich sage noch einmal, dass kein Missverständnis passiert. Nein, du kannst bei Gott überhaupt nichts kaufen. Keine Himmel, keine Ewigkeit, keine Heilung, keinen Wohlstand. Du kannst mit deinen Zehnten bei Gott überhaupt nichts kaufen. Gar nichts. Du kannst auch nicht investieren mit der Erwartung, ach ja, ich pokere, ich gebe mal 100, damit ich 1000 bekomme. Auf diese Art bekommst du gar nichts versprochen. Nein. Das ist überhaupt nicht der Sinn der Sache, Freunde. Gott will, dass wir eine Kindermentalität haben und keine Sklavenmentalität. Lass mich euch den Unterschied kurz zeigen. Die Sklaven müssen zahlen, also geben aus der Muss. Ich muss geben, weil ich Christ geworden bin. Ich muss geben, sonst guckt mich der Pastor komisch. Ich muss geben, sonst bekomme ich keine Steuerrückgaben, keine Ahnung. Ich muss geben, weil es die Gewohnheit sagt. Das ist Sklavenmentalität. Ich meine mit Sklaven jetzt nicht die Sklaven, die wir im Kopf haben mit Kitten und was weiß ich was, sondern wenn wir so diese Art vom Denken haben, sind wir die Religiosität versklavt. Wenn wir aus dem Muss geben, aus der Muss lesen, aus dem Muss beten, sind wir die Religiosität versklavt. Sind wir die Religion versklavt. In der Zeit, wo Jesus uns zur Freiheit berufen hat, von jeder Art der Sklaverei, auch die geistliche Sklaverei, und alle sagen Halleluja. Auch die geistliche Sklaverei, wenn wir uns mit Religion fesseln und meinen, ist so gut, so will das Gott in Heiligkeit haben, Freunde, sei nicht frommer als Jesus und sei nicht frommer als Gott, sei frei. Jesus hat dich zur Freiheit berufen, also bitte lebe und genieße diese Freiheit. Das ist die Mentalität der Sklaven, ich muss geben, weil. Du musst überhaupt nicht geben, Gott kann mit dein und mein Geld nichts anfangen. Wenn du Millionen hast, hast du Trilliarden und Trillionen und keine Ahnung was. Wir sind ziemlich arm gegenüber Gott, glaub mir das. Und all das, was wir haben, ist seine Gnade, ist seine Liebe zu uns, ist sein Wohlstand an uns und so weiter und so fort. So, die Sklaven müssen geben. Und jetzt pass auf, Kinder investieren freudig. Sie geben aus Liebe und Dankbarkeit. So lese ich mindestens in der Bibel. Und wir heißen Kinder Gottes und keine Sklaven Gottes. Gott hat uns zur Kindschaft berufen und nicht zur Sklaverei. Gott hat aus uns geliebte Kinder gemacht. Und wie er uns liebt und er uns gibt, will er, dass wir auch wie Kinder lieben und wie Kinder geben. Und zwar, pass auf, sogar freiwillig. Gott erwartet von uns im Neuen Testament irgendwie keine 10%. Er erwartet von uns alles. Unser Herz. Wenn er unser Herz ganz hat, hat er auch unser Geld ganz. Aber wenn unser Herz geteilt ist, Herr, mein Herz gehört dir 10%, dann gehört nur 3% von unser Geld ihm und 2% von unserer Zeit ihm und 1% von unserer Zeit in sein Reich. Aber wenn unser Herz 100% ihm gehört, dann haben wir keine Mühe, nicht mit Zehnten, nicht mit Zeit, nicht mit Connect Groups und nichts und nichts und nichts. Es ist eine Herzenseinstellung. Deswegen Kinder investieren mit Liebe und aus Dankbarkeit und denken nicht an das Muss, weil sie verstanden haben, wir sind geliebt, uns wurde so viel gegeben von Gott, so dass wir gerne auch aus Dankbarkeit an diesem wunderbaren Gott zurückgeben möchten. Das ist das Verständnis vom Neuen Testament, Freunde. Eine Hingabe und Investment der Liebe, aus Liebe und Dankbarkeit. Hey, ich höre immer wieder, ja, warum lässt Gott das zu? Warum hat Gott das mir und jenes erlaubt? Ich meine, warum tut Gott hier und dort nicht helfen? Ich meine, mein Freund, warum soll Gott immer den Clown für uns spielen? Haben wir nicht schon ewiges Leben durch Jesus? Wer glaubt, er hat ewiges Leben durch Jesus? Darf ich mal kurz Hände sehen? Ja, was meckern wir denn? Was wollen wir noch mehr? Es ist unbezahlbar, das haben wir umsonst bekommen. Warum denken wir immer, Gott muss nach unserer Pfeife tanzen und nach unser Dings springen und nach uns? Nein, er lässt sich nicht von uns beeindrucken und irgendwie stressen. Überhaupt nicht. Gott ist ein Vater der Liebe. Er liebt, er gibt, er investiert mit Liebe. Und weil wir das verstanden haben, wie viel wir geliebt sind, was wir von ihm empfangen haben, geben wir als Kinder aus Dankbarkeit heraus. Und wenn ihr mir nicht glaubt, lesen wir am besten die Bibel. Das ist mein allerbester Referenz. So. 2. Korinther 9, 6 bis 9. Diese aber sage ich, wer, jetzt pass auf, diese Vers, das ich jetzt lese, das ist ein Prinzip und eine Verheißung zum gleichen Zeit, okay? Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Das ist eine Verheißung und ein Prinzip. Für eine segensreiche Ernte muss man segensreich säen. Und für eine magere Ernte darf man mager säen. Einfach. Das ist eine Verheißung und ein Prinzip. Also, auf blöde Deutsch gesagt, mehr bringt mehr, weniger bringt weniger. Pflanz einen Samensack, der 50 Kilo wiegt, dann hast du eine Ernte von den 50 Kilo Samensack. Pflanzt du nur 10 Kilo vom Kornsamen, hast du Ernte von nur 10 Kilo Samen. Das ist ziemlich simpel. So, das ist ein Prinzip und Verheißung. Das heißt, wir entscheiden, wie wir unsere Ernte haben wollen. Ich wiederhole noch einmal, das ist ein Prinzip und eine Verheißung und dennoch alles ist Gottes Gnade an uns. Wir können nichts bei Gott kaufen. Und der Apostel Paulus hier gibt erstmal diese Verheißung von Saat und Ernte und in die nächsten Verse gibt's Entspannung hinein. Er nimmt diesen ganzen Angst und Stress die Gemeinde raus, lesen wir zusammen. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. So, entscheide mal, was willst du machen in deinem Herzen, wie reich, wie mager das sein darf. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Diese Verse hier erzählt uns, wie wir als Investoren uns zu verhalten haben. Nicht aus Zwang, nicht aus Verdruss, nicht mit schweres Herzens, ach je, ich gebe jetzt die 10 Euro und wenn die 10 Euro weg sind, wie kaufe ich mein Eis bei McDonald's und keine Ahnung was? Oder wie kaufe ich heute Halva am Israelstand? Wenn ich die 10 Euro, hey, entspann dich, als ob du dir selber versorgt hast. Ganz relaxed, ganz, ohne Verdruss. Wenn du gibst, gib mit Freude, ohne Zwang, hab keinen Zwang. Ich muss geben, das ist Sklavenmentalität, mein Freund, du bist ein Kind und kein Sklave. Ohne Verdruss und ohne Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Pass auf, Gott fordert uns heraus, mit Freude zu geben. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Sklaven tun auf dem Muss. Kinder tun mit Liebe und Dankbarkeit, mit Freude und Dankbarkeit. Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Stell dir vor, Gott sagt, hey, lass mal von Opfern und Zehnten reden. So 10% wäre, bin ich einverstanden, und dabei sollst du bitteschön auch fröhlich sein. Und wir haben uns lieb. Es ist ein Deal und du darfst die ganze 90% beibehalten. So. Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. So deswegen, wenn du gibst, tu mir und tu Gott und die Welt einen Gefallen, nicht mit Zwang, nicht aus Angst, nicht aus Demut. Wenn du was gibst, entscheide du so jeden, wie es in seinem Herzen vorgenommen hat. Kannst du 10 geben, gib mal 10. Besser als 5 und besser als gar nichts. Kannst du 5 geben, gib 5. Besser als 1 oder gar nichts. Kannst du 500 geben, gib 500. Besser, hey. Wo ist das Problem? Das, was du in dein Herz vorgenommen hast, aber spiel mit Gott nicht. Und jetzt geht's weiter. Jetzt Gott, pass auf. Kommt jetzt dieselbe Verheißung. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Was für ein Segen liegt darauf, wenn wir freudig richtig geben. Wenn wir freudig investieren. Und ich rede bitteschön noch einmal. Nicht nur über Geld, sondern die ganze 4, 5 Sachen, die im Sinne des Neuen Testamentes zu lesen und zu sehen sind. Von Wohltaten, von Dabeisein, von Lobopfer und so weiter und so fort. Das erwähnte ich schon. Wie sieht's damit aus? Wir sind dabei vom Herzen. Und Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich geben. Halleluja. Guck mal deinen Nachbar an und sag, hey, Gott ist verschwenderisch für dein Leben. Uff, Gott ist so verschwenderisch über dein Leben. Er ist so verschwenderisch für dich. Wow. Er gibt Gnade überreichlich. Halleluja. Damit ihr, pass auf, in alle Zeit. Gott lässt uns keine Minute, damit wir alle Zeit genug in haben. Und überreich sind oder seid zu jedem guten Werk. Halleluja. Wow. Wie verschwenderisch ist denn unser Gott in dieser Stelle? Hey, und es wird noch schlimmer. Wartet mal ab. Ich meinte schöner. Gehen wir zu Vers 9. Vers 9 ist die Bombe. Das wird euch killen, das sage ich dir. Vers 9, pass auf. Jetzt kommt die Begründung. Opala, hier haben wir zweimal gedrückt. So, jetzt. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut. Ich habe doch gesagt, er ist verschwenderisch. Er hat ausgestreut, er hat dem Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Das im Vers 9 ist ein Zitat vom Psalm 112,9. Er streut aus. Oh, Halleluja. Guck mal so, bitte, guck mal deinen Nachbarn und sag ihm, hey, er streut für dich aus. Er lässt fließen. Er streut für dich aus. Er lässt Gnade fließen. Oh, Halleluja. Unser Gott ist richtig verschwenderisch. Er streut aus. Er gibt reichlich aus. Ist das nicht gut, in seiner Gegenwart zu sein? Hey, ihm fehlt nichts, nicht an Geld, nicht an Gnade, nicht an Liebe, nicht an Vergebungsvermögen, nicht an Heilungskraft, nicht an Wiederherstellungskraft. Er ist so verschwenderisch in unser Leben. Er gibt so verschwenderisch aus, damit wir besser leben können, damit wir seine Gnade verstehen können und damit wir in diesem wunderbaren Gott noch verliebter sein können als je. Gott ist ein absolut guter Gott. Halleluja. Er streut aus. Er hat den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Also in Ewigkeit, das ist nochmal eine Verheißung, Freunde, für diejenigen unter uns, die immer wieder fühlen, die fühlen das. Das heißt nicht, dass das stimmt. Okay? Gott hält seine Gerechtigkeit in Ewigkeit. Schau mal, da sind immer Komma. Er hat ausgestreut. Fertig. Er hat den Armen gegeben. Fertig. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Das sind Prinzipien und Verheißungen, Freunde. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Kann der Arme nicht mal in ihm sagen, ich bin reich allein deswegen? Und der Schwache sagt in ihm, ich bin stark, das ist sein Wort. Oh Freunde, was ist unser Reichtum gegenüber dem, was er uns gibt? Schau dir das an. Er ist so verschwenderisch an uns. Er streut aus. Er lässt wie, oh Herr, ich will am liebsten sagen, oh Herr, gib mir mehr davon. Mehr, mehr, mehr. Ich kann nicht genug haben. Ich bin so ein Gottes-Junkie, das ist echt cool. Da braucht man keine Drogen, da kommt die Überdosis von oben, der Überschuss so. Und da bist du geflasht in den Heiligen Geist und das tut einfach gut. Er ist so verschwenderisch in unser Leben und das tut einfach gut zu wissen. Gott, du sparst an nichts Gutes, was du in deiner Gnade hast. Du gibst es mir alles. Ich möchte euch ermutigen, mal Gott auf die Probe zu stellen. Nicht, weil ich mit Gott pokere oder du das darfst, sondern weil er sagt in Malachi 3, stellt mich auf die Prüfstand, prüft mich, provoziert mich. Kann man nicht vom Hebräischen übersetzen, provoziert mich, sagt der Herr und schaut, ob ich nicht der bin. Mach das nicht, weil ich das fordere. Mach das nicht, weil ich das sage, sondern mach das nur, wenn der Heilige Geist offenbart dir, gerade heute, hey, fang einmal an, ein Investor zu sein und du wirst sehen, wie ich mich in dein Leben investiere. Aber solange wir von unserer eigenen Sicherheit abhängig sind, werden wir nie die Sicherheit Gottes haben. Schließ einen Sicherheitsvertrag bei ihm ab. Glaub mir, da geht's dir viel, viel, viel besser. Ich habe nochmal was mitgebracht, was mir total geflasht hat. Spaziergänge im Wald sind immer gut. So, lass dein Investment nicht zu einem Schwitzkasten werden. Dein Investment ist vielmehr ein Schatzkasten. Hab keine Angst zu investieren. Und zwar, ich sage noch einmal, ich rede nicht nur über Geld, auch aber nicht nur. Die ganze NT-Verständnis vom Opfern und von Gaben. Nimm sie mit. Hab keine Angst. Sondern schau die Schatzkasten. Die Bibel sagt, wir sammeln einfach Schätze in den Himmel. Hey, glaub mir, du hast keine Ahnung, wie ein großer Segen du sein kannst für Menschen. Manchmal allein mit ein nettes Wort, die du sagen kannst. Einfach, weil du mal den Arm um einen jemanden legst und sagst, hey, sei stark, ich hab dich lieb. Das ist Wohltun an anderen. Hab keine Angst, sei, schau mal, pass auf. Wer will Gott ähnlich werden? Wahrscheinlich wir alle. Amen. So, Gott ist verschwenderisch an die Gnade, die er hat. So wir auch. Wenn er ausstreut und verschwenderisch ist und er spart nichts Gutes an uns, lass uns Gott ähnlich sein, auch in diesem Sinnen, und nicht nur in diese fromme Heiligkeit, die kein Mensch halten kann, und verschwenderisch aneinander auswirken. Wie eine Familie. Zusammenhalten, füreinander verschwenderisch da sein, füreinander verschwenderisch Hilfe leisten, füreinander einfach lobend und anerkennend da sein. Und an dieser Stelle, wenn ich von Lob und Anerkennung rede, möchte ich dich gerne, Benny, mit deiner Band heute richtig danken. Und ich bin stolz auf euch für euren Dienst. Ich weiß, wie schwierig ist das, wenn man als Solosänger vorne steht und die ganze Band hinter sich. Vielen, vielen Dank, ihr habt Schönes geleistet. Gott segne euch, das ist sehr stark, was ihr gemacht habt. Sehr gut. Spart nicht an Wohltun, glaub mir, das tut das Herz einfach gut. So, dein Investment ist kein Schwitzkasten, dein Investment ist ein Schatzkasten. Und ich möchte so Richtung Ende kommen, langsam aber sicher. Und ich möchte dir zeigen, was Schatz und Schwitzkasten werden kann. Wir kennen alle diese Gleichnis von diesem Reichen, der viel gepflanzt hat, viel geerntet hat, dass er ja die alte Scheunen abreißen müsste, neuen aufbauen musste, damit er die Ernte reinholen kann. Und dann freut er sich, dass er so viel Hab und Gut hat für viele, viele Jahre. Okay? Dann kommt er und sagt Folgendes. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viel Güter liegen auf vielen Jahren. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. So baut dieser Mann seine Sicherheit. Er hat Ernte für ein paar Jahre ohne Ende. Er muss nicht mehr pflanzen und ernten für die nächsten 3, 4, 5 Jahre, ist da versorgt. Und sagt seine Frau, hey, ich muss nicht mehr Samstag am Feld und ich muss nicht mehr nochmal ernten. Und ich muss jetzt für 5 Jahre keine Gehälter auszahlen. Wir können das Ding essen und verkaufen und leben wohl. Meine Seele sei fröhlich. Ich habe eigene Sicherheit gebaut. Und ich denke, öfters machen wir das so. Wir denken manchmal, jeder von uns ist so eine Art Versicherungsmakler. Kann man so ein christlicher, geistlicher Versicherer. Wir suchen irgendwo unsere Sicherheiten und schließen irgendwelche solche Scheunen ab und bauen Scheunen und speichern Güter und speichern Segen drin. Ja, so weit so, dass wir vielleicht manchmal den Segen von anderen sperren deswegen. Und der Mann sucht diese Sicherheit und dann kommt die Antwort Gottes über diesen Mann. Und er sagt ihm, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, also du Narr, du Dofer. So auf Klardeutsch. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Also du wirst heute Nacht sterben. Was du aber bereitet hast, für wem wird das sein? Oh. Wie doof ist das, oder? Endlich mal große Ernte, hat genug geregnet, hat lang geregnet, hat lang genug Sonne gegeben. Die Ernte blüht und glüht, die schon in Zerfitzen, so weit, dass man neue Speicherräume bauen muss. Endlich mal diese Ernte des Lebens sozusagen. Und ein paar Jahre nichts mehr machen müssen, keine Gehälter zahlen, kann nichts kaufen, einfach Leben genießen. Und dann kommt der Mann, kommt Gott und sagt, hey Bruder doof. Heute Abend machen wir Feierabend. Heute fliegst du aus dem Feld heraus. Heute schmeißt dich Deutschland aus dem Turnier raus, wie vor ein paar Jahren, 4, 5 Jahre Brasilien mit 7-1. Das war Herzensheilung für mich. So schmeiße ich dich heute mit 7-1 aus dem Feld heraus, ab nach Hause. Super. Und da kommt diese herrliche Frage, für wem bleibt all das, was du vorbereitet hast? Was bringt dir das? Wenn heute Abend deine Seele verlangt wird, wie viel Segen hast du freigelassen, wie viel Segen hast du in den Scheunen versteckt? Ich habe keine Ahnung. Das weißt du selber. Ich habe hier, bevor die Ministry Time, eine goldene Frage, ich habe sie so mal für mich, die goldene Frage, mitgebracht. Und die stellt Jesus an einer Stelle, wo er von seinem Evangelium und seinem Reich redet. Er redet nicht viel über Opfer in dieser Stelle, nur das, weil ich den Vers aus dem Kontext herausgerissen habe, nur zum Hintergrund. Und die Frage lautet folgendes. Denn was nutzt einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen, also sein Leben zu verlieren? Hier redet Jesus um das Evangeliumswillen, dass es überall gehen muss und so weiter und so fort. Und dann sagt, hey, was nutzt das einen Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Du hast Scheunen gebaut, du hast Speicher gefüllt, du hast alles gemacht, aber deine Seele wird heute Abend verlangt. Was nutzt das aus? Weil das Evangelium wiederum in sich, die wir überall raustragen wollen, beinhaltet diese ganze auch Opferbereitschaft, beinhaltet Leben, beinhaltet ewiges Leben, Vergebung, alles. An die ganze Welt. Und dabei beim Evangelium ausgeben, sollen wir auch bitteschön richtig verschwenderisch werden. Richtig verschwenderisch werden. Wir sind sehr sparsam, wenn es um Evangelium geht. Extrem sparsam. Also schlimmer als die Schwaben. So schwäbisch im Geist nenne ich das mal. Wenn es um Evangelium geht, sind wir extrem sparsam. Und Gott will, dass wir ausverschwenderisch sind. Dass wir reichlich ausgeben, dass wir mit Freude das machen, weil er der freudige Geber ist. Und er sagt, ein freudiger Geber, den identifiziert er, berührt mein Herz, den habe ich einfach lieb. So, als ob Gott die fröhliche Geber guckt und denkt, geil, die sehen doch schön aus, süß, die investieren. Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb, hieß das, oder? Gott schaut und sagt, wow, wie süß, der kann oder sie kann investieren. Den liebe ich, meine Güte. Habe ich das toll gemacht. Mein Handwerk ist absolut schön. Das ist das. Lass uns mal für ein paar Sekunden nachdenklich sein. Und hier kommen mein Ministry Time Fragen für uns heute. Ich habe fast versucht, zu jedem Text, den ich genommen habe, eine Frage zu stellen. Wie segensreich ist meine Saat? Erwarte ich die volle Ernte mit 2 Körner? 2 Körner bringen 2 Körner oder vielleicht 2 Streuse. mit 10 Körner. Jeweils. Aber ein 50er Kilo Samensack, mit dem kannst du fast ein ganzes Feld pflanzen oder ein halbes, je nachdem wie groß der Feld ist, alles ja relativ. Versteht ihr? Du kannst nicht 2 Körner pflanzen und träumen davon an. Also bitte sei in diesem Sinne nicht so wie ich. Ich bin ziemlich visionär. Ich schneide einen Baum ab und sehe, dass ich schon eine ganze IKEA-Filiale besitze. So vor lauter Holz. Aber im Reich Gottes geht das einfach nicht so. Wenn es um Saat und Ernte geht, das ist ein Prinzip und eine Verheißung. Und da, wo wir heute nachdenken müssen, wie segensreich ist mein Saat? Nimm dir ein paar Sekunden Zeit und überleg's dir. Wenn wir von segensreich denken, denken wir auch von vielleicht sparsam. Wie viel habe ich mager gesät und wo habe ich mager? Vielleicht ja auch sogar warum. Vielleicht führt uns der Heilige Geist irgendwo zu Buße in unserem Leben und schafft eine Veränderung und öffnet eine Tür für einen größeren Segen. Wer weiß? Ich weiß es nicht. Du weißt das besser. Meine nächste Frage. Habe ich mir Sicherheitsscheunen gebaut? Ist das dieser Umschlag irgendwo im Schrank oder unter dem Bett, unter der Matratze oder in der Füllung von der Sofa, wo das für die böse Zeiten gelegt ist und er darf nicht angefasst werden, bis das Böse eintrifft? Man hat mir gesagt, dass Gebete verhindern dem viel vom Bösen, bevor es eintrifft. Man hat mir gesagt, dass in Gottes Reich investieren lässt Gott alles zufallen, steht ja in der Bibel. Kümmert euch, sucht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und all den Rest wird euch einfach hinzugetan. Das ist eine Verheißung, aber auch ein Prinzip. Wir wollen immer die Ergebnisse haben ohne den Prinzip. Das Prinzip ist, Reich Gottes zuerst suchen und seiner Gerechtigkeit und dann wird alles hinzugetan. Wir wollen das nur hinzugetan haben, aber den Reich suchen, das wollen wir nicht. Wir wollen alle, okay, alle nicht, aber wir wollen manche vielleicht abnehmen. Aber Ernährungsänderung und ein bisschen Sport wollen wir alle nicht. Das ist zu anstrengend. Ergebnisse wollen wir alle. Aber sind wir bereit auch dran zu arbeiten für Ergebnisse? Gute Noten wollen alle Schüler. Nicht alle Schüler wollen gerne den Hintern auf dem Stuhl pflanzen und lernen. Einfach. Für gute Noten muss man sich hinsetzen und lernen. Ich sage immer, Gott hat mich berufen, nach Deutschland zu kommen, Theologie zu studieren, aber ich musste meinen Arsch hinten kleben auf dem Stuhl und stundenlang und Nächte durch lesen und studieren und Deutsch lernen dazu und lesen und nochmal lesen und versuchen, alles auf Deutsch irgendwie in meine Tasse hier oben zu komprimieren, dass ich überhaupt was verstanden habe. Deutsch war sehr schwierig am Anfang, aber ich musste das machen. Er hat mir die Kraft dazu gegeben, keine Frage. Aber ich musste auch meinen Beitrag bringen. So, Sicherheitsscheunen, welche haben wir gemacht? Such Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, glaub mir, und du bist auch deine Sorgen los. Sorg um sein Reich, er sorgt um deins. Und meine letzte Frage, welche Entscheidung treffe ich heute bezüglich meiner Investments? Ich habe einmal im Spaß gesagt, wir haben genug in Geld für so viele Missionare hier in dieser Gemeinde. Wir haben viel Geld für viele Missionare. Wir haben so viel Geld, um unser Haus zu renovieren. Glaub mir. Wir haben mehr als genug in Geld, Armen zu helfen in der Stadt. Wir haben mehr als genug in Geld, vielleicht noch einen Jugendpastor zu stellen, was nicht schlecht wäre. Das sind die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dieses ganze Geld steckt immer noch auf unsere privaten Sparbücher. Und im Portemonnaie. Investieren wir dem, kann die Gemeinde viel mehr machen. Das ist ganz einfach. Okay, Spaß beiseite. Ein bisschen Spaß darf sein. Ich sehe, ihr seid bedrückt. Ich dachte, okay, ich bringe euch ein bisschen zum Schmunzeln wieder. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen erleichtern. Und ich möchte dich gerne ermutigen, heute dein Herz für den Heiligen Geist ganz neu aufzumachen.